über 2 Meter groß mit langen gelben Zähnen und roten Augen.
Hey, warte!
Er kommt nachts manchmal raus.
Er ist anders als wir.
Ist er wirklich eine Ratte?
Ihr habt ja gesehen, wie er aussieht. Die Leute werden verrückt nach ihm sein.
Mit ihm wollen alle das große Geld machen. Aber er geht seinen eigenen und gefährlichen Weg.
Wo kommst du her?
Die ganze Stadt steht Kopf und alle suchen den Jungen mit dem Rattengesicht.
Aber er ist etwas ganz Besonderes.
Hallo und herzlich willkommen im Bahnhofskino. Mein Name ist Patrick und bei mir ist, ich wollte sagen, der Red Boy, aber eigentlich, nee, ein ziemlich erwachsener Mann und vor allem auch keine Ratte. Bei mir ist Steffen Anton. Hi, Steffen.
Hallo, Patrick. Schön, dass ich wieder da sein darf und nett, dass du mich hier als Red Boy gleich bezeichnest. Hier
Nein, erster Satz und gleich die erste Beleidigung.
Da kommt Freude auf.
Es tut mir so leid. Ich sollte mir bessere Anmoderation zurechtlegen und überhaupt Anmoderation zurechtlegen, was ich nie tue und mir dann irgendwie so 3 Sekunden vorab denke, welchen Schalen-Gag könnte ich gleich mal zu Beginn machen, aber nee. Der Red Boy ist ja auch ein sympathischer. Aber wie gesagt, du bist auch ein paar Jährchen älter und ein sehr attraktiver Mann, darf ich mal so sagen.
Okay, du versuchst es jetzt händeringend wieder gut zu machen. Es ist okay, es ist in Ordnung.
Das ist einfach mal eine kleine Rache für diesen Filmvorschlag,
ja, gut,
den du geäußert hast.
Da musst du durch, ne?
Da müssen wir jetzt beide durch. Wir sprechen über Red Boy, der heißt auch im Deutschen so aus dem Jahr 1986. Steffen und ich haben gerade mal vor der Aufnahme nachgeguckt. Der hatte keinen deutschen Kinostart, sondern erschien direkt nach unserer Informationslage als Kaufvideo bei Warner 88 von Sondra Locke, mit Sondra Locke und Sharon Baird als The Red Boy, gesprochen von Gordon Anderson, also hat nochmal im Original zumindest eine andere Stimme. Robert Townsend spielt mit, Larry Hankin, Garrett Graham. Das sind jetzt keine Namen, die einen, sag ich mal, so anspringen von wegen so, ach der, ach die. Aber wenn man die Gesichter sieht, dann möchte ich schon mal behaupten, denkt man sich hier und da, ach ja, das ist doch Beef aus Phantom of the Paradise oder hier Mr. Belvedere spielt mit, Christopher Hewitt. Wer die Serie noch kennt aus den späten 80ern, manch bekanntes Personal. Aber viel, viel wichtiger, du hast den Film mitgebracht, weil er für dich sehr prägend war innerhalb deiner Kindheit. Berichte doch mal, lieber Steffen.
Ja, genau, das kann man ganz gut so zusammenfassen. Also der Film hat mich geprägt, dem bin ich relativ früh begegnet. Es war im Prinzip Anfang der 90er, hielt der Videorekorder irgendwann bei uns Einzug im Hause und wir hatten noch keine Satellitenschüssel zu dem Zeitpunkt. Und dann bekam man halt die ein oder andere Kaufkassette geschenkt aus der Verwandtschaft. Und dieser Film Red Boy, der ist ja ab 12 Jahren freigegeben. Ich war damals 12, das heißt, das passte ganz gut für meine Tante. Wahrscheinlich sah sie dann irgendwann in einem Supermarkt mal eine verbilligte Kaufkassette mit einem spektakulär anmutenden Cover, mit einem rattengesichtigen Etwas, das an einem Hochhaus hängt und von einem Polizeihubschrauber verfolgt wird. Es sah wahrscheinlich einfach cool aus oder gut aus und sie dachte so, ah ja, mein Neffe, der interessiert sich ja eh für solche kruden Dinge oder für solche fantastischen Dinge, dann kaufen wir das doch mal. Wahrscheinlich hat es nur 10 Mark oder 20 Mark gekostet, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber ich denke mal schon, dass es irgendwie günstiger war oder so. Und dann bekam ich den halt zum Geburtstag oder zu Weihnachten irgendwann, vermute mal im Jahr 91, 92 so in dem Dreh. Und dann war das eine meiner wenigen Videokassetten, die ich besaß. Und meine Cousine, also die Tochter der Tante, die war im gleichen Alter. Das heißt, wir haben uns dann sofort draufgestürzt und haben diesen Film sehr, sehr oft angeschaut. Also du kennst es ja auch, Patrick, du hast ja auch schon mal öfters mal aus deinem Nähkästchen geplaudert und du hattest ja auch so eine Videosammlung vom Onkel, glaube ich, irgendwie, und die hast du dann immer wieder angeschaut. Und so war das halt bei mir mit unter anderem mit Red Boy oder auch Invasion vom Mars, den wir ja letztes Mal hatten. Das sind halt so die Filme, die hast du halt damals rauf und runter geschaut, du bist aus der Schule gekommen, hast mal vielleicht eine Stunde an deinem Sega gezockt oder so und dann hast du dir Red Boy reingezogen und das oh jede Woche einmal irgendwie, ne, gefühlt und das...
Ich wünsch, wir hätten eine Videokonsole gehabt, eine Videospielkonsole, aber ja. Ansonsten, ja, klingt das sehr, sehr vertraut.
Genau.
Ja.
Und dann hatte ich den Film lange Zeit nicht mehr gesehen oder hatte ihn aus dem Gedächtnis verloren irgendwie, habe aber die Kassette immer noch gehabt. Und vor 15 Jahren schaute ich mir ihn dann nochmal an und habe ihn dann wieder vergessen. Und jetzt im Zuge dessen, dass ich immer natürlich auf der Suche nach Themen bin für zukünftige Aufnahmen nach Invasion vom Mars, letztes Mal stolperte ich über diese Kassette und dachte, Mensch, da fragst du doch mal den Patrick, ob er den Film schon kennt oder ob er ihn besprechen möchte. Und prompt sitzen wir heute hier.
Genau. Die Antworten sind Nein und Ja auf die Fragen, kenne ich ihn und möchte ich ihn besprechen, unbedingt. Und bin dir dankbar dafür, dass du damit eine Wissenslücke meinerseits geschlossen hast, denn ich kannte Red Boy nicht. Und hab mir erstmal fast ins Knie beißen wollen, nachdem du mir hier aus dem Urlaub, Dankeschön dafür, und ich glaube kurz vor deinem Urlaub noch ein Bild schicktest von der VHS, von dem VHS-Artwork. Und ich dachte, boah, sieht das spitzenmäßig aus. Ich glaube, das wäre so ein Film, den ich geliebt hätte als Kind. Warum habe ich den nicht gesehen? Also ich konnte mir ins Knie beißen, wie selber so ein Rattenjunge. Hab's da nicht getan, sondern bin hier jetzt nachgeguckt und hab eine Meinung dazu. Ja. Ich weiß nicht, ich wollte gerade so eine Analogie ziehen, als du erzählt hast, ja, man hatte ja auch nur eine sehr begrenzte Auswahl an Filmen, die man gucken könnte, und hat sie dann geguckt und war denen quasi auch so ein bisschen auf, sprichwörtlich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, weil man hatte ja nichts, sondern eben nur diese 18, 12 Videobänder. So ging es mir natürlich auch. Und einige Sachen altern gut. Und andere, da habe ich zuletzt die Erfahrung gemacht mit meine Stiefmutter ist ein Alien, dem Kim Basinger, Dan Aykroyd-Film, sind absolut furchtbar und absolut unguckbar. Ich habe da reingesehen mit meiner Frau vor ein paar Monaten, als sie irgendwo im linearen TV bei Tele 5 oder so lief oder auf irgendeinem Resterampensender. Und wir haben tatsächlich frustriert ausgemacht nach 20 Minuten, weil ich den auch begonnen habe mit, ey, guck mal hier, lass mal reingucken. Ich habe den als Kind ungefähr ungelogen 20, 30 Mal gesehen, weil wir den auf Video hatten, beziehungsweise eine Freundin von mir auf Video hatte. Und der ist bestimmt immer noch ganz nett. Und er war es nicht, nein.
Er ist ja furchtbar. Eigentlich sollte man ja denken, Kim Basinger und Dan Aykroyd, coole Besetzung, cooler ja. 80er-Jahre-Film. Aber ja, wie du sagtest, nicht alles altert gut.
Ja, Dan Aykroyd ist sowieso, sag mal, gerade so seine Lieblingsprojekte wie Coneheads dann ein paar Jahre später oder ich glaube ein, zwei Jahre noch zuvor, Valkenvania, die wunderbare Welt des Wahnsinns. Sag mal so, wenn man Dan Aykroyd einfach machen lässt, werden die Filme nicht besser. Aber eigentlich ist das auch so Dan Aykroyd Prime, weil ich glaube auch noch 80er. Und da hat sich schon so ein bisschen überrascht, wie schwach das Drehbuch ist und wie unlustig und komplett darauf einzahlt, auf diese mystische Aura, die damals Kim Basinger nach 9,5 Wochen umwehte, so von wegen, es reicht eigentlich, sie vor die Kamera zu setzen und ihre Beine sich da regeln zu lassen und irgendwie lüstern in die Kamera blicken zu lassen, und damit, das ist schon so die halbe Miete, aber nee. Egal, es geht um Red Boy. Sandra Locke kann ich ganz mithalten, ist allerdings auch ein echter Charakterkopf, und das zählt ja auch was. Und damals noch so in den letzten Zügen ihrer Beziehung mit Clint Eastwood, das sollte und glaube ich müsste man erwähnen, weil es nicht ganz irrelevant ist für die Produktion von Red Boy, der ja durch Clint Eastwoods Produktionsfirma Malpaso Productions produziert wurde, 86, genau. Aber davon wussten wir natürlich beide nichts, oder damals? Das war für uns völlig egal.
Oder für dich? Ich hatte irgendwo, ich meine sogar, auf der Videokassette hinten drauf, dieser Klappentext, der Covertext, steht dann drauf, Sandra Locke, Lebensgefährtin und Filmpartnerin von Clint Eastwood, verfilmte diese ironisch-melancholische und temporeiche moderne Fabel. Also sprich, ich wusste als Kind oder als 12-, 13-Jähriger wusste ich natürlich auch schon, wer Clint Eastwood war. Also ich wusste, dass die was mit Clint Eastwood zu tun hat.
Wahnsinn. Aber dass man das auf ein VHS, also auf so einen Klappentext draufpackt, weil man muss ja dazu sagen, Full Disclosure, die beiden waren damals beide in anderen Ehen. Sandra Locke war ihr Leben lang fast, ich glaube über 50 Jahre bis zu ihrem Tod, mit einem Bildhauer verheiratet, mit einem bildenden Künstler, der aber homosexuell war, also quasi das, was man heutzutage als Scheinehe bezeichnen würde, den sie aber wohl doch ähnlich geliebt hat, zumindest hat sie das immer wieder beteuert, hat aber immer wieder sehr, auch teilweise sehr, sage ich mal, profilträchtige Affären, und die profilträchtigste von allem war die mit Clint Eastwood, der damals aber auch in der Ehe lebte, allerdings in Trennung. Und das ist jetzt alles nicht schlimm. Ich will jetzt nicht die moralische Obrigkeit spielen und päpstlicher sein als der Papst. Aber in dem Kontext finde ich schon erstaunlich, dass man Ende der 80er sowas auf die Videothekenhülle packt. Also wegen, ja, die beiden, ne?
Ja, das steht. Halb Mensch, halb Ratte, gejagt und verfolgt, ist übrigens die Tagline, die oben drüber steht über dem Klappentext. Also, ja.
Die wurde das geschenkt. Kannst du noch nachvollziehen, aus welchem Grund? Wurde da gesagt, hier, der Steffen, der liebt doch so ein Fantasy-Quatsch oder
genau,
was?
Genau, entweder Weihnachten oder Geburtstag, und meine Tante wusste natürlich um meine Interessenlage und dass ich so ein bisschen, wahrscheinlich hat sie auch gedacht, also sie wusste, dass ich auch so ein bisschen so ein Faible illegalerweise für Horrorfilme damals hatte, schon relativ früh, und es kam auch ab und zu raus, dass ich dann heimlich irgendwas angeschaut hatte, und wahrscheinlich sah sie dann dieses Rattengesicht auf dem Cover und sah dann aber auch das ab 12 und hat gedacht, na gut, da werde ich wohl keine Probleme mit Steffens Eltern bekommen, dann das scheint noch gruselig genug auszusehen, dass es Steffen interessieren könnte. Und doch harmlos genug, dass es irgendwie ab 12 Jahren freigegeben ist. Also ich vermute mal, dass so diese beiden Fakten führten dann wahrscheinlich zur Kaufentscheidung, denke ich mal.
Ja, ja. Das Logo des produzierenden Studios oder des Verleihs Warner ist da ja auch sehr, sehr groß drauf abgebildet. Ja. Und meine persönliche Erinnerung, wenn mich die nicht trügt, ist, dass das schon für mich bei vielen Filmen die halbe Miete war, wenn ich einfach sah, das kommt von Warner, und das sind zum Beispiel das Studio, was Gremlins damals ein paar Jahre zuvor rausgebracht hatte. So in meiner Wahrnehmung, wenn ich dann durch ein Kaufhaus ging und das da tatsächlich im Regal stehen sah, war ich schon gleich angefixt, weil ich dachte, oh cool, ja, das ist von den Gremlins. Yeah. Und dazu noch eben so ein cooles handgezeichnetes oder handgemaltes Artwork, und das im Grunde schon gekauft. Hätte ich damals das Geld gehabt, hätte ich es wahrscheinlich auch mitgenommen.
Ja, den Red Police Boy. Academy war ja damals auch sehr beliebt bei uns.
Oh ja.
Und es war auch Warner. Ja. Und nochmal, ich sage es noch einmal, kurz erwähne ich Invasion vom Mars und dann höre ich aber auf. Und zwar dieses Invasion vom Mars Tape, das war ja von Ocean Video, und so einem billigen Pappschuber. Das war wirklich, das war so Reste-Rampe sozusagen. Und das hat auch nur, glaube ich, 9 Mark damals gekostet oder 10 Mark gekostet. Und das ist natürlich eine ganz andere Wertigkeit. Du hast hier diese großen, dicken Plastikhüllen, die in der Videothek eigentlich immer standen. Ja. Und hast halt das Warner-Logo vorne drauf. Und dann dieses hochwertige Artwork. Und das macht natürlich dann schon auch was her. Und ich hatte mich damals auch, kann mich noch erinnern, dass ich mich eigentlich sehr gefreut habe, als ich dieses Video geschenkt bekam.
Kannst du auch. Allein aufgrund der Wertigkeit der Hülle.
Vielleicht die Hülle ist
aber dazu gleich.
Mehr wert als der ganze Film, ja, genau.
Ein bisschen zum Kontext. Jetzt haben wir ja erfahren, wie du zu dem Film gekommen bist. Jetzt möchte ich doch in ein, zwei Sätzen erläutern, wie wir zu Sondra Locke gekommen sind. Du bist auf mich zugekommen, weil ich Sondra Locke bzw. Finn und ich im Kontext unserer Dirty Harry-Reihe ja ein bisschen thematisiert hatten und ich dann bei Blue Sky auch in den Socials einen Tweet abgesetzt habe. So von wegen, hier, guck mal, interessanter Artikel. Und generell, ich ja auch angedeutet habe, auch schon in der Vergangenheit, dass mich ihre Karriere sehr, sehr interessiert, weil sie eben auch so Mythen umwoben ist und auch irgendwie alles so ein bisschen diffus. Es gibt da zwei, klar, ihre ganze Lebensgeschichte beherrschende Narrative. Zum einen ist es ihr eigenes, gefärbt durch ihre Autobiografie, die 97 erschien, und natürlich kein gutes Haar zum Beispiel in ihrer gesamten Zusammenarbeit und ihr Zusammenleben, ihrer Beziehung mit Clint Eastwood lässt. Und da ist dann natürlich Clint Eastwood, der mächtige Hollywood-Dude und großer Stoiker, der sagt, ich rede nicht darüber, ich schieb dir ab und zu jetzt noch Kohle rum. Also rüber hat er ja in den 90ern getan, nach deren, sag ich mal, Scheidungskrieg, der keiner war auf dem Papier, weil sie waren ja nie offiziell verheiratet, aber eben liiert. Und sie hat eine Abfindung bekommen, die sah allerdings letzter Konsequenz nicht so aus, wie sie sich das erhofft hätte, nämlich einen tollen Production-Deal. Will heißen, sie hat wohl Filme produziert bekommen, aber nicht ordentlich verliehen. Du hast sie auch bereits angedeutet, Red Boy lief zwar auch in den USA im Kino, aber weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und Sondra Locke auch damals immer noch so kontextualisiert von den Medien als, ja, das ist eben hier die Partnerin von Clint Eastwood, und Clint hat ihr dazu verholfen, jetzt einen Film zu produzieren. Und da war natürlich auch nicht gerade hilfreich, dass Red Boy ziemlich scharf kritisiert wurde von Kritik wie Publikum, vom Publikum kaum wahrgenommen, als ein nicht besonders gelungener Film. Und das Ganze ist dann auch noch weiter eskaliert in späteren Jahren. Genau, ihre Autobiografie kam 97 raus, da ließ sie dann ein gutes Haar mehr an Clint und Eastwood in der ganzen Beziehung, und als sie dann verstarb 2018, kam das auch erst 6 Wochen after the fact an die Öffentlichkeit, weil einfach sie nicht nur vergessen war weitgehend von Hollywood, sondern eben auch sie selber dafür gesorgt hat, in Vergessenheit zu geraten, weil sie sich komplett aufs Private zurückgezogen hat, kaum noch öffentlich auftrat und ein eher verschrobenen Lebensstil pflegte. Deswegen so, um das Ganze mal hier so final abzuschließen, es gibt keinen finalen Abschluss, auch heute wird noch viel über sie geschrieben. Ich glaube, so den definitiven Blick auf das Lebenswerk und auch auf das Talent von Sondra Locke, zu geben, fällt schwer, weil sie es einem auch selber nicht leicht gemacht hat, aber eben auch ihre Lebensumstände zu beurteilen, was sie zu leisten in der Lage war. Weil sie ist eine gute Schauspielerin, allerdings hat sie niemals wirklich innerhalb von einer normalen, standardisierten Hollywood-Schauspielkarriere gelebt, sondern immer so ein bisschen fernab dessen. Menschen gespielt, die jünger waren als sie, mit ihrem Alter gelogen, mit ihrer Ehe gelogen. It's complicated. Mhm. Nochmal.
Ja, sie hat also zu dem Thema gute Schauspielerin, sie hat ja in den 60ern, ich glaube, in ihrer ersten großen Rolle hat sie ja auch, ist ja Oscar nominiert worden, sogar für, da war sie, glaube Mitte 20 oder so.
Ja, und hat eine Teenagerin gespielt, genau. Ja, was nicht verwerflich ist, ja.
Und was du jetzt auch noch gesagt hast mit dem Alter, das war dann auch, das habe ich auch gelesen, im Zuge der Produktion von Red Boy wurde dann, da war sie ja irgendwie 42 oder so und sie wurde für 36, also sie wurde quasi, in dem Pressematerial stand anscheinend Sondra Locke in Klammern 36, bringt diesen neuen Film raus, also sprich, das passt ganz gut mit dem, was du gerade gesagt hast.
Also, ich tue mich ja, mir tut es fast ein bisschen leid, dass ich es aufgebracht habe, weil im Grunde sollte es keine Rolle spielen und es spielt auch keine Rolle für ihre Schauspielleistung hier. Aber sagen wir mal so, es ist in einem gewissen Maße, wollte ich damit nur sagen, bezeichnend für die Art und Weise, wie sie ihr Leben gelebt hat und auch die Halbwahrheit, die man über sie weiß, aus ihrem eigenen Munde kommt oder aus ihrer eigenen, sag ich mal, Tinte, mit der sie ihre Autobiografie geschrieben hat, aber eben auch von anderen, wenn die über sie sprechen. Von vielem, was man so hört, ist eben so, dass es hat immer so ein bisschen das Geschmäckler, so von wegen, ja, ist das wirklich so? Genau, und sie hat ihre Karriere begonnen in den späten 60ern, in dem sie sich als Teenagerin ausgab, aber eben auch schon Mitte 20 war und hat das im Nachgang nie korrigiert, dass sie im Grunde gar nicht das Alter hat, was sie hat. Was, wie gesagt, keine Rolle spielen sollte, aber eben bezeichnet ist für die Art und Weise, wie sie ihr Leben geführt hat. Die Fakten wurden so gerückt, wie sie eben gerade in den Kram passten und sie hat eben auch im Nachgang ihrer Beziehung mit Clint Eastwood geschrieben, ja, es war immer die Hölle und es war immer furchtbar. Und ich dachte, ja, aber ich möchte jetzt nicht, ihr ging es wahrscheinlich wirklich schlecht und ich möchte das glauben, aber sie hat eben auch durch die, also in Zusammenarbeit mit Clint Eastwood ein paar wirklich tolle Rollen gespielt. The Gauntlet ist toll, der vierte Dirty Harry ist wahrscheinlich der beste Absatz zum Original, einfach weil sie da mitwirkt und eine wirklich tolle Rolle mit ordentlich Fleisch auf den Knochen spielen darf. Also da sind schon tolle Sachen bei rumgekommen. Also es war nicht alles schlecht mit Clint, muss man rückblickend sagen.
Mhm. Ja.
Aber zurück zu Red Boy, oder wie es der Independent schreibt, Jahre später, E.T. meets Pretty Woman.
Okay, das ist
Das war Jahre später, der Gag sei dem Journalisten erlaubt. Jahre später, nämlich 2007, schreibt auch Black Lion bei der UFDB, Nicky Morrison, gespielt von Sondra Locke, ist etwas exzentrisch. Die meiste Zeit träumt sie von Ruhm und Erfolg. So ist sie auch gar nicht sonderlich überrascht, als sie per Zufall auf ein zoologisches Wunder stößt, einen kleinen, rattenartigen Kerl, gespielt von S.L. Baird. Sie entwirft sofort einen genialen Plan, wie sie durch den Burschen an das große Geld gelangen kann. Allerdings hält Red Boy überhaupt nichts davon und beißt sich durch in die Freiheit und damit in die gefährliche Einsamkeit einer großen fremden Stadt. Denn nichts ist dort schwerer, als anders zu sein. Covertext deiner VHS-Kassette steht hier runter. Also einfach nur ein Zitat.
Das stimmt. Du hast genau das vorgelesen, was hier steht. Und den zweiten Teil des Textes habe ich vorher vorgelesen, und zwar Sondra Locke, über diesen Passus über Sondra Locke. Genau.
Okay, dann nehme ich Black Lion hier dem OFDB-User diesen Credit weg und sage, er hat einfach nur abgeschrieben. Aber er hat es ja auch kenntlich gemacht hier in seiner Inhaltsangabe. Ja. Wir haben über deine Gefühlslage damals zu Red Boy gesprochen. Wie sieht die denn heute aus nach dem Wiedersehen?
Also die verklärte Brille der Kindheit ist jetzt weg, oder der nostalgische Schleier ist komplett weg. Also ich war erschüttert. Ich war wirklich erschüttert, wie schlecht dieser Film ist. Es gibt immer mal wieder Momente, wo ich gedacht habe, da hätten wir jetzt was Gutes draus machen können. Es gibt so ein paar Ideen, wo ich denke, okay. Aber im Nachhinein, also ich glaube, ich werde ihn mir jetzt auch nicht nochmal anschauen. Also der wird jetzt in meinem VHS-Schrank verschwinden und als Relikt meiner Kindheit da verweilen dürfen. Mhm. Also ich war wirklich erschüttert. Also mehr kann ich nicht sagen.
Oh Gott. Ich bin erleichtert. Ich bin tatsächlich erleichtert. Ich war so besorgt. Ich sprach sogar gestern Abend mit meiner Frau und sagte, ich glaube, ich muss Steffen morgen früh, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, was ganz Böses antun, nämlich ihm sagen, dass ein von ihm geliebter Kindheitsfilm nicht besonders gut ist. Weil ich hatte Red Boy gesehen und danach auch im Nachgang versucht, mir den noch schön zu lesen, indem ich mich unglaublich tief in die Biografie von Sondra Locke, soweit das eben möglich ist, basierend auf der vagen Faktenlage, ist eingegraben habe. Aber der Film selber, Red Boy, der gefiel mir einfach gar nicht. Er gefiel mir wirklich nicht. Also ich möchte nicht sagen, er ist komplett ohne Reiz. Ich finde ihn auch handwerklich hier und da gut. Aber die ganze Tonalität, dieses Ich weiß nicht, was es sein soll. Es ist zu wenig mitreißend für eine große Tragödie. Es ist zu unlustig für eine Komödie. Er enthält zu wenig Action, um wirklich so als Abenteuerfilm zu begeistern. Sandra Locke ist auch okay, sagen wir mal, in ihrer darstellerischen Leistung. Aber ihre Rolle auch für mich wirklich nicht greifbar, weil sie maximal unsympathisch ist, so 80-90% der Spielzeit. Mhm. Und ich habe mich wirklich, wirklich schwer getan, da Freude dran zu haben, abgesehen vielleicht von so zwei, drei musikalischen Momenten oder vielleicht mal so einem Action-Beat, der mir ganz gut gefallen hat oder einfach so Momente, in denen ich dachte eben, ach hier, Garrett Graham aus dem Brian De Palma-Film oder Demon Seed, die ich eben auch sehr liebe. Ja, oder Mr. Belvedere, cool. Mm. oder Robert Townsend, den ich auch mal wieder gerne sehe, als Manny, die Karikatur eines afroamerikanischen Pimps oder Drogenpushers oder was auch immer, Kleinkriminelle, was er da sein soll. Aber Tim Thomason, der Dolman persönlich, taucht kurz auf hier, so als schmieriger Manager. Aber ja, das waren eben so Momente, in denen ich dachte, cool, aber 90% der Zeit.
Ja, ich weiß, als du gerade gesagt hast, zwei, drei musikalische Stücke. Es gibt in dem Film tatsächlich so zwei, drei Sequenzen, die so ein bisschen, die schreien so, wie sind die 80er. Ne? Ja, das, diese Montagen sind das, ne? So mit Musik unterlegte Szenen, wo ein bisschen Action auf dem Bildschirm passiert. Also einmal, wo Red Boy das Haus verwüstet oder die Wohnung verwüstet, dann, wo er auf dem Hollywood Boulevard unterwegs ist und noch eine andere Szene, wo sie, glaube ich, versucht, einen Produzenten zu finden. Das sind dann immer so Szenen, wo einfach kurze Sequenzen gezeigt werden und im Hintergrund läuft coole 80er-Mucke. Ne? Ja. Das hat man in Critters, das hat man in vielen anderen Filmen auch gesehen, diese Montagen. Und die sind dann immer so eingestreut. Und die fand ich tatsächlich auch cool, weil da die Musik auch relativ gut war.
Ja,
okay. Aber das war so, die haben nicht gepasst zum Rest, also die wurden so rein, vielleicht um auf Spielzeit zu kommen oder um so ein paar 80s Trademarks noch mit reinzubringen. Das war so, das konnte man ganz gut anschauen, aber ich glaube, das liegt nur an der Musik, an der musikalischen Untermalung.
Ich muss dir da, was heißt, ich kann dir da, weil wir uns doch jetzt gut genug kennen, damit ich mir das erlauben kann, leider widersprechen, beziehungsweise nicht widersprechen, einfach eine andere Meinung äußern. Ich finde, die meisten Popsongs sind komplett furchtbar.
Okay.
Also war meine Wahrnehmung, weil es sind eben diese deskriptiven Songs mit deskriptiven Songtiteln, die eben genau einfach nur beschreiben, was wir gerade sehen und komplett austauschbar sind. Ich mag den orchestralen Score hier von Lenny Niehaus, der eben auch später viel mit Clint gemacht hat. Brücken am Fluss hat er orchestriert, erbarmungslos, ich glaube, dafür sogar einen Oscar gewonnen. Nicht nur die Musik komponiert mit Clint Eastwood, sondern eben auch orchestriert, also das Orchester quasi geleitet. Sehr, sehr cool, also kompetenter auch Jazzmusiker und alles. Mhm. Aber dann gibt es eben noch diese Popsongs, die immer die Szenen so kommentieren. Da laufen die dann den Hollywood Boulevard runter und dann "We walk down Hollywood Boulevard" oder "Red Boy springt durch die Wohnung von Sandra Locke" und so. He's out of control. Und ich dachte mir so, ja, genau, das sehe ich gerade. Und oder Sandra Locke träumt davon, reich zu sein und in Talkshows eingeladen zu werden. Und auf der Tonspur dann "I want to be rich, I want to be poor no more". Und ich denke mir so, oh, puh, ja. Danke für die musikalische Hilfe. Ich hab die Story verstanden. Es war mir ein bisschen zu viel des Guten. Also das überschreitet so das für mich akzeptable Maß an 80er Kitsch, den ich noch mag, hin zu, oh, ich will doch nicht für dumm verkauft werden. Sorry.
Okay, aber die Tech, ja gut, du hast jetzt.
Let's agree to disagree. Es ist total
okay. Alles gut. Also für mich hat es halt so nach 80ern geklungen. Man kennt es aus vielen anderen total. Filmen, diese Sequenzen. Es gibt bei Critters gibt's eine Sequenz, wo die Critters dann dieses Kinderzimmer verwüsten und die Kissen zerreißen, dann fliegen die Federn rum und im ersten Teil. Und da kommt auch ziemlich so ein ähnliches Lied im Hintergrund und das ist so eine typische 80er-Sequenz halt. Also das hat einen zumindest so ein bisschen dynamisch abgeholt. Ich habe jetzt nicht so auf die Texte geachtet, aber du hast natürlich recht, sehr deskriptiv. Genau, aber das ist ja, man kann ja auch durchaus unterschiedliche Meinungen, das ist ja gar kein
Du Thema. Sparst die ab 12er Freigabe an. Ich weiß nicht, was der in den USA bekommen hat, ob er da PG-13-Rating gab es ja schon. Ich meine, er ist harmlos genug, jetzt mal abgesehen von einer kurzen Schießerei, dass man den auch ein PG-Rating hätte geben können. So oder so, abgesehen, unabhängig vom Rating, für mich ist das schon gefühlt überwiegend ein Kinderfilm. Und ich finde auch im Kontext eines Kinderfilms durchaus okay, solche Musikstücke zu haben, die dann eben einfach so ein bisschen die Handlung erklären. Es ist okay. Ich sag kürzlich ich glaube, es ist der dritte Turtles-Film mit dem Vanilla Ice.
Das war der zweite, glaube ich.
Oder ist der zweite? Nee, stimmt, im dritten sitzt er in der Vergangenheit, da gibt es überhaupt keinen Vanilla Ice Rap. Aber im zweiten, ja. Und auch der wird ja oft in die Kritik genommen. Aber ich dachte auch, hey, come on, it's the Turtles. Also da gehen eben 6 oder 8 oder 10-Jährige rein. Für die ist das natürlich cool. Mhm. Und in dem Kontext möchte ich dann auch sagen, hier Gnade vor Recht.
Ja.
Lass sie mal ihre komischen Erzählsongs singen. Ich wünsche aber, sie wären musikalisch ein bisschen besser. Ja, die Geschichte von Red Boy, genau, ist ein Rattenjunge, der von so zwei Hillbillies in einem Verschlag gefangen gehalten wird. Dann taucht die, was ist das, so Hobby-Teilzeit-Journalistin Sandra Locke auf, sagt, ich schreibe über euch, Hauptsache ihr tretet mir irgendwie die Rechte an der Story ab. Ja, klar, guter Deal und wir werden bekannt und können viel Geld mit dem Red Boy machen, sagen die beiden Hillbillies. Kommt dann aber wieder mit ihren zwei Brüdern, die Cops spielen und verjagt die beiden dann und nimmt den Rattenjungen, der sich dann später selber Eugene nimmt, zu an sich. Mhm. So. Und dann, bis dahin fand ich das auch total okay. Und vielleicht liegt es an mir, weil ich so eine gewisse Erwartungshaltung hatte, in welche Richtung diese Geschichte gehen könnte. Nämlich auch so ein bisschen so eine Rehabilitationsgeschichte für Sandra Locks Figur im Sinne von, ja, nicht nur Geld und Ruhm ist geil, sondern vielleicht auch die Gefühle dieses kleinen Jungen. Aber an den Punkt kommt sie nie bis 10 Minuten vor Schluss. Und ich glaube, das hat es mir am schwersten gemacht, mit dem Film und seinen Figuren warm zu werden. Mhm. Wie ging es dir denn damit?
Ja, also du hast jetzt gerade die erste halbe Stunde relativ kurz und gut zusammengefasst. Ich wollte noch ein, zwei Sachen ganz kurz dazu sagen, weil da ist mir auch schon die Galle hochgekommen teilweise. Also wir haben ganz am Anfang haben wir dieses Setpiece, das Pärchen auf dem Schrottplatz, was im Auto rummacht. Ja? Und auf dem Auto steht ein anderer Typ und schießt auf Ratten. Ja,
ach so,
das ist so ein Setpiece, das hätte auch aus Stand By Me oder aus irgendeinem so einem Film sein können, aber aus dem wird dann auch gar nichts gemacht irgendwie. Also es wird immer, man hat so anscheinend so Ideen gehabt, auch visuell, und was würde jetzt ganz cool sein, aber die werden dann irgendwie gar nicht mehr weiterverfolgt. Und dann auf einmal aus dem Nichts tauchen diese zwei Typen auf, die dann irgendwie diesen Red Boy fangen. Da wird aber auch nichts davor Geschichte erzählt. Die sind dann einfach, du siehst die Behausung von dem Red Boy und die gehen da rein und dann fangen sie den. Okay, alles klar, ne? Und dann sie ist ja irgendwie Dekorateurin und es wird irgendwann erklärt, dass sie ja auf dem Schrottplatz rumgelaufen ist, um irgendwelche Dekomaterialien einzusammeln. Und dann hat sie aber durch Zufall gesehen, da ist ein Fernsehteam, da muss ja was Interessantes sein, und dann füllt sie ja diesen Brief und dann kommt, also allein schon, wie das alles hergeleitet wird, das ist so hanebüchen, dass es einfach schon nicht mehr wahr ist. Genau, und dann hast du ja gesagt, sie wird sehr unsympathisch dargestellt und man wünscht sich, dass es in so eine Richtung geht. Vielleicht so ein bisschen wie bei der Elefantenmensch, ist ja auch so eine ähnliche Thematik, nur in gut. Also das ist ja im Prinzip auch so, dieser Mann, der ihn dann findet auf diesem Kuriositäten-Jahrmarkt und sich um ihn kümmert und ihm dann halt ein gescheites Zuhause bietet und auch soziale Kontakte. Und sowas würde man sich ja hier wünschen. So, ne? Oder dass ein bisschen so geschaut wird, der Film interessiert sich auch gar nicht für Red Boy oder für die Figur, sondern es wird einfach, wir haben eine coole Idee oder eine lustige Idee und dann versuchen wir den mal in lustige, absurde Situationen reinzuwerfen. Punkt. Ja. Und diese Nikki, also die Figur von Sandra Locke gespielt, die verschwindet ja dann noch relativ lange aus dem Film. Ne? Also sie ist ja im Prinzip dann, sie lebt ja dann, fragst dich immer, wo haben die ganze Kohle jetzt auf einmal her? Ich meine, haben die einen Vorschuss bekommen? Red Boy hat dicke Geldscheinbündel in den Taschen. Sie fährt mit der Limo dann vor irgendwann. Ist der Durchbruch jetzt schon da? Oder wie kam das jetzt? Aber sie ist ja dann weg, sie ist ja lange Zeit weg und dann dieser Manny übernimmt ja dann die Funktion der Ansprechperson sozusagen von Red Boy. Und wie du dann sagst, am 10 Minuten vor Schluss taucht dann diese Nikki wieder auf und dann kommt eigentlich diese Redemption im Prinzip, wo es eigentlich schon viel zu spät ist. Also Charakterzeichnung hier eigentlich gleich null, kann man sagen.
Ich bin ein bisschen erleichtert, lieber Stefan, dass du, trotzdem du den Film eben so häufig gesehen hast, hast du im Vorgespräch verraten, auch immer noch so Anschlussfehler, Logiklöcher, einfach so dramaturgische, diesmal großzügig Ellipsen, Auslasser irgendwie in dem Film findest. Weil ich habe den jetzt nur einmal gesehen in Vorbereitung und dachte mir, das ist doch jetzt nicht wirklich schlüssig, was passiert. Aber das kann mir bestimmt alles Stefan erklären, wie das zustande kommt. Weil ich saß ein ums andere Mal davor und dachte, ich bin jetzt nicht so der Logikloch-Nerd. Also das bereitet mir auch kein Vergnügen zu sagen, wie genau kommen die von Punkt A nach B. Wenn mir einfach eine Texttafel sagt, die sind jetzt dort, ist für mich komplett fein. Aber du hast recht, diese ganze Sache mit dem plötzlichen Wohlstand, den die haben, das war mir auch nicht ganz klar, als dann nämlich quasi Sandra Locke wirklich wortwörtlich, also Nikki, die Figur, Red Boy alleine lässt, ihn quasi in die Obhut dieses Kleinkriminellen Manny gibt und ihm Taschengeld, nämlich ein Bündel an Dollarscheinen da lässt, dachte ich mir auch, wie genau kommt das jetzt? Der Film hat mir eben vorher vermittelt, die sei annähernd mittellos und dann wirklich so, konnte kaum noch die Miete bezahlen. Aber jetzt anscheinend habe ich schon super viel Kohle und konnte sich da ein großes Theater am Hollywood Boulevard mieten, wo sie da die große Pressekonferenz rund um den Red Boy machen. Aber egal, geschenkt. Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig oder irritierend, Niki loszuwerden für gefühlt 20, 30 Minuten mitten im Film. Andererseits habe ich ganz gerne Zeit mit Manny verbracht, wobei der sehr klischeebeladen bezeichnet ist. Und ich finde, sein erster Auftritt hat mich ein bisschen irritiert, weil ich bis dahin eben auch noch dachte, okay, das ist schon ein Kinderfilm. Und er, ich glaube, seine erste und zweite Dialogzeile ist irgendwie, zumindest im englischsprachigen Original, what you doing here, they're gonna fuck you up. Und ich dachte, wow. Und bevor er sich mit Red Boy anfreundet, also Eugene, den kleinen Rattenjungen, ist er eben sehr, sehr direkt in seiner Wortwahl.
Das stimmt. Ja. Sie, Sandra Locke hat anscheinend zum Robert Townsend gesagt, er soll mehr Black spielen, also er soll noch klischeehafter spielen und das macht er hier ja auch. Und ist ja nicht der einzige Pimp, der hier kommt. Es kommt ja noch dieser Diamantenhändler dann, sein Kumpel. Ja. Da ist ja dann auch nochmal die Klischeefigur par excellence. Ja. Und und warum, kannst du dir erklären, warum Red Boy so gerne raucht oder warum er raucht irgendwie? Das wird auch nicht erklärt.
Ja, ich weiß nicht, ist es eine Kornpfeife oder so? Ich glaube, das ist einfach so ein Landeier-Ding, habe ich das Gefühl. Ah, okay, dass die Zeiten waren andere. Also er wirkt tatsächlich wie jemand so, der aus dem postkolonialen Süden irgendwie gefallen ist. Wie so jemand, der da sitzt mit Strohhut auf der Bank und irgendwie auf sein Fell guckt und dann so,
ja, genau.
Dies ist mein Land und so. Also genau, er ist nicht aus unserer Zeit. Ich habe in der Inhaltsgabe gelesen, die ich glaube aber komplett fehlerhaft ist, dass er, also Eugene, der Red Boy, ein Außerirdischer ist. Auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Nee, er ist ja auch, und das ist auch ein Motiv, was man hätte noch mehr auswalzen können, dann wäre der Film vielleicht ein bisschen besser geworden, diese Suche nach seiner Herkunft, dass dieses zentrale Motiv, die Eltern, das wird ja so zwei, dreimal angesprochen im Film, dass er auf der Suche nach seinen Eltern ist irgendwie, und das hätte dem Film, glaube ich, noch emotional ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen gegeben, wenn man das ein bisschen mehr, wenn man nicht einfach so, jetzt schickt man ihn mal zum Parapsychologen, jetzt stellen wir ihm mal einen Schauspiellehrer an die Seite, jetzt kommt er mal in eine Rockband, also einfach so krasse Sachen, wo man denkt, warum? Man hat diese interessante Prämisse geschaffen und dann wirft man ihn in völlig uninteressante Situationen rein, wo man denkt, nee, ich hätte das mir anders gewünscht.
Ja, da sprichst du was Richtiges an. Ich glaube, der Boden im Grunde ist bereitet durch das, was da zu Beginn passiert. Also jetzt nicht ganz zu Beginn, also der die Teenager im Auto fummeln sehen. Wobei ich sagen muss, sympathisch daran fand ich, dass sie nicht alle so normschön waren. Weil ich bin zwar einfach so satt, so normschöne Leute zu sehen. Und als ich die Teenies da sah, also der eine irgendwie, der Rotstoff mit den Sommersprossen und das pummelige Mädchen, dachte ich, ja gut, so sehen Teenies eben aus. Das fand ich schon mal gut. Genau, also überhaupt die Hässlichkeit des Films hier und da fand ich erstaunlich gut beobachtet. Auch, dass Sandra Locke, also Niki, dieses rosa Oldsmobile fährt. Ich habe es mir notiert, ein Oldsmobile für Rennen. Ein damals schon, und dem sie so vorne so einen Mercedes-Stern draufgeklebt hat, auch, ein zu damaligen Zeit schon auffallend hässliches Auto. Ich fand das sehr, sehr sympathisch. Aber ja, der Boden wird im Grunde bereitet für eine wirklich entweder komödiantische oder emotional sehr packende Story oder eben beides. Und der Film macht weder noch daraus, weil er an jeder so storyseitigen Weggabelung nach meinem Empfinden immer den uninteressantesten Weg einschlägt. Und wir dann erstmal sehen, wir verlieren auch den Red Boy, also Eugene, aus den Augen eine Zeit lang, nur damit wir eben sehen, wie sich Niki auf diesem Parkett der Hollywood-Manager und irgendwie Hollywood-Schleimscheiße da irgendwie zurechtfinden muss und hat dann mehrere so Meetings mit diesem von Tim Thomason gespielten Manager-Typen, von dem ich gar nicht genau weiß, was der macht, außer dass er sie so ein bisschen an die High Society oder die Medien da vermitteln kann und ihren Auftritt in der Merv Griffin Show verschaffen kann. Aber auch das ist so, boah, es ist so, der Film heißt Red Boy und nicht irgendwie Niki kommt in L.A. groß raus. Und das ist der Film aber leider über weite Strecken.
Mhm. Was ich auch schlecht nachvollziehen kann, weil es einfach nicht gut vermittelt wurde, ist, Red Boy ist ja offensichtlich verliebt in Niki oder vernarrt oder
ja.
Er hängt ja an ihr. Und genau, warum? Weil es gibt diese eine kurze Szene, als sie ihn in seinem Domizil auf der Müllhalde, als sie ihm da quasi aus seinem Buch vorliest, da Johnny, die Geschichte von Johnny der Stadtmaus irgendwie, was er von seinen Eltern anscheinend bekommen hat. Und das gibt eine kurze Szene, wo er sich dann beruhigt. Witzigerweise liest ja Manny während der Autofahrt nachher auch nochmal was vor aus dem Buch, also während er fährt und sich auf den Stadtverkehr L.A. konzentrieren muss, liest er ihm nebenbei noch aus dem Buch vor. Also das scheint immer so eine beruhigende Wirkung auf ihn zu haben. Aber das ist die einzige Szene, wo man so ein bisschen sagen könnte, okay, da bauen sie so eine emotionale Bindung auf, aber es ist trotzdem vollkommen unnachvollziehbar, warum er jetzt so fixiert ist auf Niki.
Ja. Die emotionale Bindung fehlt. Ich musste ein ums andere Mal, obwohl ich den auch schon längere Zeit nicht gesehen habe, an diesen Film denken, Die Maske mit Eric Roberts und Cher.
Ja.
Da geht es ja auch, das Thema ist ja vergleichbar. Es geht im Grunde um Jungen mit einer Gesichtsdeformation, der natürlich all das obligatorische Hollywood-Dings durchleben muss. Ne? Irgendwie Schulkameraden, Kinder aus der Nachbarschaft, die ihn dissen und mobben und so weiter. Und er ist dann quasi, er erzählt aber letztendlich eine Empowerment-Geschichte, indem er sich am Ende darüber erhebt und ja, dann auch ein besseres Verhältnis zu seiner Mama Cher hat und so weiter und so fort. Sehr verkürzt erzählt. Wie gesagt, ich habe den Film auch einige Jahre nicht gesehen. Aber dieses Element fehlt hier völlig, weil ich nicht das Gefühl habe, der Film kommt jemals an einem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, entweder Red Boy gern genug zu mögen, als dass ich ihm das wünsche, dass er sich quasi so aus dieser Misere hervorkämpft, weil er immer so auch so naiv agiert und so für mich nicht nachvollziehbar und auch sehr, sehr unnahbar bleibt. Das liegt vielleicht auch daran, dass er keine wirkliche Stimme hat. Er kann eigentlich nur seinen eigenen Namen sagen und nicht viel darüber hinaus. Und auch, weil bis zum Ende alle Figuren um ihn rum ihm nicht wirklich zur Seite stehen. Selbst Manny, zu dem er sowas entwickelt, was so eine Art Freundschaft oder sagen wir mal noch so die engste Bindung. Selbst Manny ist eben jemand, der, selbst wenn er mit Red Boy dann flieht aus der Stadt vor den bösen Leuten, immer noch mehr daran interessiert ist, Autos zu klauen und sich mit leichten Mädels, ich mache jetzt hier dicke Gänsefüßchen gerade, das sieht ja niemand, in irgendeiner Dorfkneipe da die Zeit zu vertreiben, als sich um Eugene, den Red Boy, zu kümmern. Und das ist echt, und das ist bis kurz vor Schluss so. Und ich denke mir, wann kommt denn endlich dieser Moment, wo wir hier alle rausgehen können und sagen können, aber zum Glück hat das alles ein gutes Ende genommen. Vielleicht die letzten 3 Minuten, aber für mich zu spät.
Ja, es ist ja, am Anfang wird die Menschheit ja konfrontiert mit diesem Phänomen und kein Schwein interessiert sich irgendwie dafür. Also die Niki zeigt dem Produzenten Bilder von Red Boy und die oder auch als sie auf diese Party mitgenommen wird und da rumläuft. Und dann kommt aber in der Presse der große Bericht, Red Boy fake or real oder irgendwas, ja. Wo man sich denkt, wann ist das denn passiert? Wann haben die denn angefangen, das als real anzuerkennen? Weil vorher hat das jeder so abgetan, irgendwie, oh ja, du siehst ja komisch aus, bist du Araber? Da gibt's ja so eine, bist du Araber? Oder irgendwie so ein Spruch.
Oh Gott.
Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber also das ist dann auch so aus dem Nichts, wie so viele Sachen in dem Film, passiert das dann auf einmal, dass er doch auf der Titelseite ist, ne?
Ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich möchte jetzt zu sehr an der Glaubwürdigkeit des Stoffs rummäkeln, weil wir reden über einen Film namens Red Boy, aber ich habe mich auch gefragt, weil eben L.A. oder Hollywood als Stadt oder als Bezirk, als Stadtteil sehr präsent ist in diesem Film, was ich übrigens toll finde, also wir sehen sehr viele Kinos, den L.A. Boulevard, den Hollywood Boulevard, bei dieser L.A.-Montage sehen wir auch kurz einmal so einen Marquee, also eine Kino-Außenwerbung mit To Live and Die in L.A., dem William Friedkin-Film und so, also ich mag schon, dass es so ein bisschen auch Zeitkolorit ausstrahlt, und einfach auch so ein bisschen so die Szene zu der damaligen Zeit, Hollywood-Szene abbildet. Andererseits, eben weil das so präsent ist, habe ich mich auch gefragt, und du erwähntest vorhin den Elefantenmensch, der spielt ja irgendwo im, lass mich nicht lügen, viktorianischen London oder so. Ich glaube, da hätte so ein Kuriositätenkabinett oder so eine Freakshow, mal despektierlich ausgedrückt, für mich noch Sinn ergeben. Im Hollywood des Jahres 1986, ich glaube, da hätte doch keinen Hahn mehr nachgekräht nach so jemandem wie Eugene, dem Red Boy. Also da kommen doch keine Horden von Journalisten zu so einer Pressekonferenz, um, was soll Red Boy da machen? Ein Lied singen?
Ja, soll er rezitieren?
Ein Gedicht zitieren?
Und dann habe ich mir auch gefragt, warum soll er das rezitieren? Ist es jetzt das Einzige, was man mit jemandem, der so aussieht, machen kann? Also,
Sie engagieren ja einen Schauspiellehrer?
Ja, ja.
Der ihm was beibringen soll. Und da fragte ich mich auch, warum?
Ja.
Warum?
Das habe ich mich auch gefragt, genau. Ja.
Es ist, als ob der Elefantenmensch, also John Merrick, als hätte man gesagt, irgendwie da, ich weiß nicht, wie die Figur heißt, der behandelnde Arzt, der in der David Lynch-Version davon Anthony Hopkins gespielt wird.
Travis.
Genau. Ich meine, da wäre ja auch keiner auf die Idee gekommen, so, ja, ist ja gut genug, hier so ein Elefantenmensch, so ein Mensch mit so einer Gesichtsdeformation zu haben, aber wir müssen ihm vorher noch Stepptanzen beibringen, ja, bevor wir ihn der Öffentlichkeit präsentieren.
Genau.
So ein Blödsinn. Aber gut, das ist dieser Film.
Ja.
Billy Bird, du hast vorhin die Parapsychologe, diese Hellseherin benannt, die wollte ich noch kurz hervorheben als für mich, ich möchte nicht sagen Highlight des Films, weil der Film hat keine echten Highlights, aber so ein Moment da in dieser diese Seance, die sie dabei, oder diesen Termin, den sie bei ihr haben mit den ganzen Katzen, den fand ich doch ganz amüsant. Aber eigentlich auch nur, weil die Katzen ja die ganze Zeit rumwieselten.
Weil die Katzen Red Boy nicht mögen. Oder Red Boy die Katzen
nicht mögen. Genau, die Dynamik, die sich daraus ergab, eben auch nochmal die Erinnerung, ah, okay, er hat eben nicht nur das Gesicht einer Ratte, sondern eben auch durchaus Wesenszüge und ja, ist okay. Red Boy Rauch und diese Pechschwarte, weil du eben das Rauchen, diese Kornpfeife, die er da mal hat, erwähnt hattest. Ich finde auch sein Look ist, es gibt immer so einen Sweet Spot zwischen hübsch und hässlich. Und ich meine, ich glaube, so das Premium-Beispiel, weil wir eben E.T. erwähnt haben, ist eben E.T., den man erstmal anguckt und denkt, und 30 Minuten später, oh Gott, ich möchte ihn heiraten. Mhm. Aber Red Boy bleibt für mich immer so eine, auch so vom Look her, eine sehr unnahbare Figur, auch durch diese schwarzen Augen. Es ist, ich komme, und dadurch, dass er eben sich nicht wirklich artikulieren kann, also noch weniger als E.T., das macht es echt schwierig, finde ich.
Er hat aber, die Maske wurde aber von Rick Baker gemacht, also es war durchaus kompetentes Personal, teilweise auch hinter den, hast ja vorher schon erwähnt, auch die Musik, Lenny Niehaus, Kamera, Bruce Surtees, der hat ja auch Dirty Harry und Flucht von Alcatraz und sowas gemacht, viel Clint Eastwood-Personal natürlich, aber dann auch Rick Baker, der anscheinend 8 Monate auch gebraucht hat, um dieses Design, also habe ich irgendwo gelesen, zu kreieren. Durchaus kompetent, auch wenn du sagst, es ist so ein bisschen unnahbar. Aber das ist ja dann auch wieder was Reizvolles ein bisschen.
Es ist ja technisch nicht schlecht. Es ist einfach nur, es geht um den Look. Ich meine, Rick Baker ist ein Meister seiner Zunft, hatte vorher The Howling gemacht, American Werewolf, Videodrome, glaube ich, 83. Und ich meine, zu dem damaligen Zeitpunkt, 86, war der eben schon dick im Geschäft und einer der Besten seines Fachs. Und das sieht doch alles technisch super aus. Trotzdem ist der Look für mich eben, es tut eben auch nicht gut. Ich glaube, das geht ja für dich verloren, wenn du den Film sowieso in der Synchro geguckt hast. Es tut aber eben auch nicht gut, dass die Schauspielerin, die Red Boy spielt, also Sharon Baird, die hier einen Credit kriegt namens S.L. Baird, den noch nicht mal mit ihrer eigenen Stimme sprechen darf, sondern die eben auch noch nachsynchronisiert wurde. Und ich frage mich da ehrlich gesagt auch, warum? Weil außer Fiepsen tut ja Red Boy, also Eugene, gar nicht. Hätte das die Schauspielerin nicht auch noch hinbekommen?
Also im Original fiepst er nur, Fragezeichen?
Weil ich der sagt schon Dinge, aber es ist eben immer so.
Okay.
Und ich dachte, ich meine, Sharon Baird war zum damaligen Zeitpunkt schon eine versierte, ein TV-Profi aus dem Mickey Mouse Club. Und ich glaube auch Kameras gewöhnt. Und ich weiß nicht, ob das so eine Singing in the Rain-Nummer ist, wo du so einen Stummfilmstar hast und sagst, sie kann aber keine Tonfilmrollen spielen, aber ich wünsche, sie hätte ihren Mund aufmachen dürfen und was sagen können.
Sie hat ja auch in dem Herr-der-Ringe-Film, im Bakshi-Herr-der-Ringe-Film, stand sie ja für Frodo-Modell. Ja. Also das ist cool. Ja quasi diese Cell-Animation und da war sie das Modell für
Frodo. Ach toll, gut zu wissen. Wie gesagt, durchaus Medienprofi, aber das ist vielleicht auch zu spitz, finde ich, oder? Ja. Wie sagt man, Nitpicking? Also ich möchte es auch nicht zu pingelig sein bei einem Film, der keine Pingeligkeiten erlaubt. Ich weiß nicht, bist du ein bisschen vertraut so mit Charles Band Produktion, mit der Full Moon Produktion, die Dolmen-Reihe zum Beispiel? Also ich habe mich sehr gefreut, Tim Thomason hier zu sehen als Manager-Typ, der komischerweise keinen Credit kriegt. Also er spielt Dolmen und ich mag die Dolmen-Reihe ganz gerne, ehrlich gesagt. Also das ist quasi ein so ein bisschen Film-Noir inspirierter Sci-Fi-Detective, also aus der Zukunft Ermittler, der aber eben sehr klein geraten ist und deswegen Dolmen.
Okay.
Und das klingt alles, sag mal so, Charles Band, also Full Moon Productions, lieben Puppen. Die haben ja auch die ganze Puppet-Master-Reihe produziert und das schlägt in eine ähnliche Kerbe. Und da sehe ich Tim Thomason auch immer ganz gerne. Ja.
Okay, wen hat er gespielt, Tim Thomason, in dem Film ist hier?
Der spielt einen nicht in den Credits genannten Manager. Das ist der Typ, den sie da zuerst trifft und der sie dann auf diese Hollywood-Party mitnimmt. Und als sie dann wieder trifft bei der Hollywood-Party, das sieht er sich nicht mehr für sie. Ganz kleine Rolle und eine frühe Rolle von ihm. Übrigens, Dolmen, an der Stelle wärmstens empfohlen. Ich glaube, der Debütspielfilm von Helen Hunt, spätere Oscar-Gewinnerin. Mal reingucken.
Okay.
selbstgegebene Stichwort Mangel an emotionalen Momenten. Ich glaube, für mich so ein Moment, der hätte funktionieren können, wenn ich Red Boy ein bisschen näher gewesen wäre, wäre der Moment, wenn hier Eugene, der Red Boy, in dieser Gasse sitzt und die Pralinen mampft.
Ja.
Weil im Grunde ist das ein herzzerreißender Augenblick. Und trotzdem saß ich da und dachte, warum fasst mich das emotional nicht an? Ich war wirklich ratlos.
Ja, das ist ja auch diese Szene, diese ganze Szene ist ja irgendwie so, dass er hat wohl ein Date mit Niki oder sie wollten sich wohl treffen vor dieser Pressekonferenz oder so. Und dann macht er sich ja noch schick oder und Manny redet erst mit ihm und erst baut er ihn ja negativ auf. Also erst disst er ihn ja sozusagen, so nach dem Motto, guck mal an, wie hässlich du bist. Und dann merkt er, dass ihn das trifft und dann baut ihn doch wieder auf und sagt, ja, du musst immer selbstbewusst sein und das passt schon und Niki steht schon auf dich. Und auch so dieses, haben die jetzt ein Date oder hat er Pralinen dann gekauft? Und also das war so eine absurde Situation irgendwie. Und dann, du hast aber auch recht, als er dann im Regen sitzt und diese Musikantin mit dem Akkordeon ist da vorne noch. Also
ja,
das hätte ganz, ganz gut funktionieren können, wenn man das noch ein bisschen ausgespielt hätte. Genau. Und aber das ist überhaupt nicht. Und dann sagt sie ja so irgendwie, Niki, ah ja, ich hab ein Treffen mit Eugene verpasst oder so. Und dann ist ja diese Pressekonferenz. Also das wird auch nicht, diese Szenen werden auch nicht ausgespielt. Man hat Ideen und dann werden die irgendwie nicht bis zum Ende ausgespielt, habe ich das Gefühl.
Ja, ganz, ganz kurz weg von Red Boy. Ich habe in Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch auch noch Impulse geguckt, den Thriller, den Sandra Locke 1990 gemacht hat, nach in ihrer Beziehung mit Eastwood, aber eben auch schon innerhalb dieses Warner-Produktionsdeals, den sie da geschlagen hat, quasi als Abfindung, wenn du so willst, im weitesten Sinne. Einfach mal zu gucken, was hat die als Regisseurin drauf. Da spielt sie nicht die Hauptrolle überhaupt, sie spielt überhaupt nicht mit, sondern Theresa Russell. Der Film ist gut bis sehr gut und super kompetent gemacht. Und ich war ein bisschen erleichtert, weil ich habe mir Red Boy angesehen, habe gedacht, okay, ich möchte gern dieses Narrativ glauben von Sandra Locke als verkannte Künstlerin und Größe ihrer Zunft, so wie es ja eben auch über andere berichtet wird, so sage ich mal Ehefrauen oder Partnerinnen, die immer im Schatten einer größerer Filmemacher blieben, wie jetzt eine Polly Platt, die immer quasi so im Schatten von Peter Bogdanovich stand, oder eine Marsha Lucas, die natürlich, genau, weil sie mit George Lucas damals verheiratet war, so als Editor und kreative Kraft hinter den Star Wars Filmen, den frühen, auch nicht die Anerkennung kriegt, die sie verdient und so weiter und so fort. Und ich wollte einfach mal gucken, was Sandra Locke drauf hat, und kann berichten, Impulse ist ein guter Film. Das hat mich sehr, sehr erleichtert, weil hier habe ich oft genug drauf geguckt, aber Theresa Russell in der Hauptrolle ist auch ganz toll. Und der ist auch mit Jeff Fahey und George Zunza und so auch in Nebenrollen wirklich toll besetzt. Aber Red Boy, ich dachte auch, stimmt das mit dem Drehbuch nicht? Das hat so eine TV-Type geschrieben namens Rob Thompson, der hat, glaube ich, keinen einzigen anderen Kinofilm gemacht, sondern immer nur TV-Movies und Serien. Oder ist das Sandra Locke, die hier am Schneidetisch zu viel rausgeschnippelt hat? Aber ich saß ganz oft davor und denke, eigentlich müsste mich das doch total anfassen. Woran liegt das? Und ich kann mir das nur daran erklären, dass sie selber kein wirkliches Mitgefühl oder das Drehbuch kein wirkliches Mitgefühl hat mit Eugene, mit dem Red Boy, weil er bleibt eben immer unnahbar und Figuren um ihn rum machen eben ganz schlimme Dinge mit ihm, ohne dass der Film eben mir kommuniziert, durch Bildsprache oder dialogseitig, dass das, was ihm angetan wird, wirklich schlimm ist. Wir haben zum Beispiel den hast du eben auch schon erwähnt, diesen Kumpel von Manny, ich weiß nicht, auch so ein Hehler-Typ, der ihm dann so einen billigen Tann verkauft, so einen Glasstein für sehr, sehr viel Geld, für harte Dollar, den dann Eugene, der Red Boy, den Rest des Films um den Hals trägt. Und am Ende, na, dann benutzt ihn dann sogar als Signalgeber, indem sie das Sonnenlicht da reflektieren lassen. Aber davon reden wir vielleicht gleich noch. Das ist auch wiederum so eine Szene, in der ganz schlimme Sachen gemacht werden mit Red Boy. Nämlich, er wird quasi da so gescammt, ihm wird das Geld, sein Taschengeld abgenommen und er wird wieder in so eine Opferrolle gebracht. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir der Film auf irgendeiner Ebene vermittelt, dass das, was ihm da geschieht, nicht zurecht geschieht. Und vielleicht bin ich jetzt hier unfair, aber oder zu schlicht, aber ich denke mir, sag mir doch wenigstens irgendwie durch ganz traurige Musik oder lass irgendwie Eugene ganz traurig reingucken oder irgendwie den Hehler mal ganz fies in die Kamera so machen. Sag mir doch auf irgendeine Art und Weise, Film, dass das, was hier passiert, Unrecht ist oder zu Unrecht geschieht. Aber das kommt einfach nie. Das ist ganz merkwürdig.
Ja, das stimmt. Das liegt aber auch, ich glaube, das liegt zum Teil daran, weil der ständig am Rauchen ist. Also ohne Witz, dieses Bemitleidenswerte, das wird irgendwie konterkariert durch die Tatsache, dass er da eine Sonnenbrille aufhat und eine Fluppe in der Fresse. Also, ja. Oder halt diese Pfeife. Und da kommt er eher selber wie so ein bisschen so pimpig rüber, ja, als dass man irgendwie Mitleid mit ihm haben könnte. Und ich finde auch diese ständigen Ausraster, die Eugene hat. Also, er beißt ja random ab und zu mal Leute, okay, das ist ja in Ordnung. Ja. Aber er rastet ja, er schreit ja dann immer rum und verwüstet Dinge und rastet aus und quiekt umher. Und ich finde auch, das macht ihn irgendwie. Das nimmt ihm so ein bisschen die Sympathie, finde ich. Also es gibt ja dann diesen dramaturgischen Höhepunkt, wo er diese Sache da rezitieren soll bei dieser Pressekonferenz, wo er dann im Prinzip völlig, da habe ich nur geschrieben, tickt wieder aus, ja, weil er schon mehrmals ausgetickt ist und klettert da dann hoch und verwüstet das ganze Theater dann und dann gibt es ja diese Massenflucht aus dem Kino dann oder so, aus diesem Theater. Ja. Und ich finde diese ständigen Ausraster, dadurch kann ich auch keine Sympathie empfinden. Und diese ständige Raucherei, das hat was Gangstermäßiges und ich weiß nicht, was die damit bezwecken wollten, dass sie ihn ständig rauchen lassen. Ich kann keine Sympathie empfinden für ihn, ja.
Ich tue mich ja selber schwer damit, ehrlich gesagt, das auf den Punkt zu bringen. Ich frage mich, woran es liegt, weil ich eben ungelogen mehrfach davor saß und dachte, eigentlich müsste das doch funktionieren. Habe auch versucht, mich geistig zurückzubewegen in die Rolle eines 10-12-jährigen Zuschauers, der das vielleicht sieht und denkt, ach, der arme liebe Rattenjunge. Aber der Moment kommt eben nie. Es gibt eben Filme, aber denen das einfach nicht gelingt, die eine Emotion rauspressen wollen, die einfach nicht da ist. Ich habe sehr oft auch an Joey oder im englischen Verleih Making Contact von Roland Emmerich denken müssen, der es auch mal Trauma-TV-Buch geschafft hat. Das ist eben auch so ein Film, den habe ich damals als Kind aus anderen Gründen als unangenehm empfunden. Beim Wiedersehen als Erwachsener dachte ich mir, nee, der Film ist einfach komplett tone-deaf. Der versteht nicht, wie Kinder funktionieren, wie man kindliche Emotionen oder sage ich mal naivere Emotionen, wie sie auch Eugene empfindet, vermitteln kann durch Bildsprache, durch Musik. Ich sitze die ganze Zeit davor und komme nicht an diese Figur ran. Es ist einerseits irgendwie kreuzsympathisch, dass man zum Beispiel Manny so komplett, ich möchte nicht sagen, komplett wertfrei, aber es wird nicht oft kommentiert, dass er im Grunde ein Krimineller ist. Er stiehlt Autos, er handelt mit Drogen, er redet, spricht böse Worte. Aber ich glaube, der Film versteht einfach nicht, wie Menschen funktionieren und vor allem Kinder oder eine kindähnliche Figur wie Eugene funktioniert. Es wäre so leicht gewesen, wie es auch, glaube ich, in Roland Emmerich mit Joey so leicht gehabt hätte, kindliche Protagonisten irgendwie nachfühlbar oder einfühlbar zu machen. Und das funktioniert hier überhaupt nicht. Und für mich bringt das die späte Szene mal so richtig auf den Punkt mit Nikki, als sie diesen beschissenen, und da habe ich mich wirklich geärgert, ich habe das der einzige Moment, wo ich mich wirklich geärgert habe, diesen Monolog hat vor Eugene, so von wegen so, ach, ich wollte doch nur reich und berühmt sein und jetzt stelle ich fest, ich habe immer von den falschen Dingen geträumt und so weiter und denke mir, oh wow, du erzählst das gerade einem mutmaßlich Kind mit einem Rattengesicht. Was glaubst du, wie schwer der das hat? Da gibt es dieses schöne Sprichwort, check your privileges. Das ist so ein bisschen so, wow, also come on irgendwie. Das spar dir das. Ey, steck mal wieder ein, deinen blöden Monolog darüber, dass du immer nur reich und berühmt sein wolltest. Also.
Ja, wobei ich jetzt nochmal sagen muss.
Entschuldigung, ich rante sehr viel heute. Ja.
Nee, alles gut. Aus der Perspektive des 12-Jährigen einfach nochmal. Ich habe damals, also ich fand den ja gut, den Film. Ja. Ich habe ihn oft angeschaut und ich muss sogar sagen, als der 12-Jährige Steffen hatte beim ersten Anschauen Tränen in den Augen. Oh ja. Also, und zwar, als er dann wegrennt. Da habe ich zu meiner Mama gesagt, guck mal, er rennt ins Licht. Das war noch so ein Satz, an den ich mich erinnern kann. Da habe ich gesagt, wo rennt er jetzt hin? Warum rennt er jetzt weg? Meine Mutter sollte mir das erklären. Und dann habe ich gesagt, guck mal, er rennt ins Licht und habe da voll die Tränen in den Augen gehabt, weil ich einfach diese letzte Szene dann auch, dass er sich dann aufopfert, warum auch immer, will er die Polizei von Nikki weglocken. Fängt dich eine Kugel ein und dann denkst du als Kind, ja, vielleicht wird ja jetzt noch alles gut, weil diese letzten 10 Minuten, die sind ja auch zumindest mal emotional ein bisschen packend, diese Flucht und dann diese Annäherung von Nikki an Eugene und dann diese gemeinsame Flucht und dann, dass er sich um sie kümmert und dass er ihr den halben Edelstein schenkt oder halt diesen Glasstein, dass sie dann diese Reflexion sieht, die du schon erwähnt hast und dann siehst du am Ende in Zeitlupe, wie er in so eine Senke reinläuft, sonnendurchflutet, die Sonne geht langsam unter und dann habe ich damals zu meiner Mama gesagt, guck mal, der rennt ins Licht und habe voll die Tränen in den Augen gehabt. Ne? Also das hatten wir als Kind, vielleicht waren es oder in den letzten 10 Minuten oder so. Ja, ja. Aber es hat mich emotional gepackt. Aber das Gefühl habe ich versucht, mir nochmal vorzustellen oder mir nochmal herbeizuwünschen oder wie auch immer oder nachzuvollziehen. Und ich habe es nicht mehr gepackt.
Allein durch das, was du gerade schilderst, kann ich das sehr gut nachempfinden, weil ich finde es auch wirkungsvoll. Ganz abgesehen davon ist das einfach ein letztes sehr gelungenes Filmbild, also sehr pittoresk. Und dann kommt eben der Abspann und die Musik von Lenny Niehaus, die, wie gesagt, der orchestrale Score, den finde ich auch durchweg kompetent. Ich habe nichts daran zu meckern. Und am Ende kommt, glaube ich, auch ein ganz guter Popsong nochmal. Also ich möchte jetzt auch nicht über Gebühr schimpfen. Das ist ein wirkungsvolles Bild. Auch was davor geschieht, ist durchaus wirkungsvoll. Ich glaube auch, dass es einen das aufrütteln kann. Ich finde es eben einfach nur so unverdient, dass viele Kinderfilme oder Jugendfilme der damaligen Zeit daran kranken, und daran erinnere ich mich noch massenweise meiner Kindheit, dass viele Kinderfilme einfach enden mit einer Schießerei. Daran habe ich mich längst gewöhnt. Das ist so eine Sache irgendwie, das ist einfach so 80er, frühe 90er Hollywood-Kino, dass ich oft denke so, okay, warum müsst ihr jetzt aufeinander schießen? Whatever. Meinetwegen. Also ich habe nichts gegen eine gute Actionsequenz einzuwenden. Aber die Art und Weise, wie es hier gezeigt wird, ist einfach nur, ich glaube auch, dass einen das schon packt als Kind, einfach nur gemein. Also bei aller Distanz, über die ich niemals hinwegkomme, also emotionaler zu Red Boy, tat er mir auch am Ende total leid, weil er wird von diesen Polizisten verfolgt. Und das sind ja nicht nur einfach irgendwelche tumpen Dorfscheriffs, das sind aber Leute, die ziehen sofort die Waffe und schmeißen Rauchbomben auf ihn und räuchern ihn aus und schießen auf ihn. Also das ist einfach. Also die sehen ihn und sagen nicht, oh, da flieht das kleine Kind mit Rattengesicht. Das ist sofort, oh, it's Red Boy, boom, 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 Rauchgranate raus. Ich bin, wow, Alter, also das ist immer noch ein Kinderfilm und die versuchen, den umzubringen.
Ja, und auch dieses Kindliche, es wird ja durch dieses Motiv der Seifenblasen auch ganz gut gezeigt. Die werden ja erst auf ihn aufmerksam, als sie sehen, da kommen Seifenblasen aus dem Auto raus.
Ja.
Das heißt, er hat ja da so ein Seifenblasenspiel und hält das immer so aus dem Fenster raus und freut sich, dass die Seifenblasen da fliegen. Und das ist auch wieder was ganz, ganz Unschuldiges irgendwie, diese kindliche Komponente. Und dann, ah, guck, da vorne ist Red Boy hinterher. Ne? Und dann geht es halt rund und dann fangen so die letzten 10 Minuten an und Das hat mich da als Kind dann damals schon irgendwie bewegt, ja, diese letzten 10 Minuten oder so.
Hätte es mich auch, unter Garantie. Wir sind ungefähr gleich alt, hätte ich den Film damals gesehen, in deinem Alter, ja, auch in dem damaligen Zeitgeist, von wegen, man hatte ja nicht so viel und die paar VHS-Tapes, die man hatte, hat man dann eben immer und immer wieder geguckt, hätte mich komplett angefasst. Mich hat ja eben auch Joey komplett angefasst, erst Jahre später, dann so mit einer bisschen, sag ich mal, analytischeren Blick darauf, habe ich ja festgestellt, warum der Film nicht funktioniert. Aber damals fand ich auch zum Beispiel Joey komplett traurig, den Roland Emmerich-Film, weil ich das Ende auch missverstanden habe als, Achtung, Spoiler, der keiner ist, weil ich habe es missverstanden. Ich dachte, Joey stirbt am Ende. Nein, er wird wiedergeboren. So. Und auch das hätte ich als komplett packend empfunden als Kind, weil die drücken ja auch richtig auf die Tränendrüse. Also Sandra Locke steht dann da mit tränenüberströmtem Gesicht. Der orchestrale Score von Lenny Niehaus braust auf. Du hast Red Boy, der vermeintlich tot ist. Und dann, ach nein, da blitzt irgendwas in der Baumkrone. Es ist Red Boy, er hat überlebt. Und eben das Ganze folgend auf eine wüste Schießerei, bei der, zumindest wenn man ein Kind ist, man mutmaßen muss, als Erwachsener, glaube ich, fällt man darauf nicht rein, aber als Kind sich vielleicht kurzzeitig denkt, sie haben wirklich Red Boy erschossen. Also klar funktioniert das, klar.
Ja.
Aber es ist trotzdem
unverdient.
Es ist unverdient, genau.
Ja. Es ist unverdient. Die 80 Minuten davor, die deuten nicht darauf hin, oder die machen das nicht, die rechtfertigen das nicht, dieses Ende sozusagen. Also,
ja, genau. Ich musste, wenn das jetzt nicht mehr nachvollziehbar ist, bitte weise mich darauf hin. Aber ich musste auch an den frühen Spielberg denken, der Jahre nach Close Encounters, Unheimliche Begegnung der dritten Art, in Interviews Abbitte dafür geleistet hat und gesagt hat, ja, er würde heute niemals mehr so ein Kind inszenieren wie damals. Gary Coffey hieß, glaube ich, der Kinderdarsteller.
Ja.
Genau. Und genau, wir kennen ihn ja auch aus dem
Bud
Spencer-Film, natürlich,
der genau.
Große ist ein bisschen klein. seine Vaterfigur Richard Dreyfuss, weil mittlerweile habe er selber Kinder und er wisse heute, wie man mit ihnen umzugeben habe oder wie man sie, sagen wir mal, so auf der Leinwand inszeniert. Und ich dachte, wow, also ich finde Close Encounters ist immer noch ein so viel empathischerer Film, was so die Vater- und die Kinderrolle anbetrifft. Also Richard Dreyfuss ist nicht der Vater von Gary Coffey in dem Film, aber eine Vaterfigur, sage ich mal, und er hat eine Familie. Aber er lässt eben auch seine eigene Familie zurück, quasi um Außerirdischen nachzujagen, sehr verkürzt erzählt. Und Jahre später sagte dann Spielberg, ja, mittlerweile bin ich schlauer und jetzt mache ich so Filme wie E.T. Okay, geschenkt. Und mit Gedanken daran habe ich eben auch auf Sandra Locke geguckt und dachte, okay, hier ist halt eine Frau, die ist kinderlos und ist jetzt, sagen wir mal so, lebt nicht in einer konventionellen Ehe, sondern in einer offenen Ehe, in der sie quasi ablaufend auch Affären hat und auch sehr, sehr auf ihre Karriere bedacht ist, was wie gesagt Kritik an ihrer Person sein soll. Aber vielleicht hat die auch einfach nur keine Ahnung von dem, was sie tut. Mhm. Ich neige dazu, das zu denken. Andererseits, ich kenne genug junge, kinderlose Menschen, die trotzdem tolle Kinderfilme machen. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Und du erwähntest ja auch, sie war zum damaligen Zeitpunkt mit Anfang, Mitte 40. Sie hatte ja auch Lebenserfahrung. Also, mhm. Aber der Film hier, wie gesagt, der fühlt sich für mich komplett tone-deaf einfach an. Mhm.
Ja, wobei das Buch ist ja, du hast ja, Rob Thompson hat ja das Drehbuch mhm. geschrieben und hat sich vermutlich auch die Geschichte ausgedacht. Also das, ja. das habe ich jetzt nicht ganz recherchieren können, wo diese initiale Idee herkam, ob das auch von ihm war oder ob das Sandra Locke war oder was auch immer. Ja, da ist es ja schon angelegt, mehr oder weniger. Also und da ist ja die Frage auch, warum. Nach dem Warum.
Ich hätte einfach gerne von ihr ein bisschen mehr gesehen. Ich finde sie als Schauspielerin, wie gesagt, sehr kompetent. Sie hat eine Oscar-dominierte Rolle gespielt früh in ihrer Karriere. Sie hat einen tollen Dirty Harry-Film gemacht mit Clint, den vierten. Sie ist super amüsant in Death Game mit Colleen Camp, den sie gemacht hat vor ihrer Liaison mit Eastwood, der Jahre später in SVS so richtig groß wurde. Einfach auch ein toller, sehr, sehr schmieriger Exploitationer. Also sie hat als schauspielerisch unglaublich großes Spektrum drauf. Ich wünschte, sie hätte einfach nach Red Boy die Möglichkeit gehabt, mal so eine richtig profilträchtige, große Produktion zu machen. Also nach ihrem eigenen Wortlaut hat sie sich darum bemüht, große Romcoms zu machen. Sie hat sich zum Beispiel hier Junior, der spätere DeVito-Schwarzenegger-Film sei wohl etwas gewesen, was sie an Warner herangetragen habe, also gepitcht habe mit ihr als Regisseurin. Hat dann, glaube ich, Ivan Reitman gemacht.
Ich glaube, ja. Ich glaub,
ja. Ist auch ein kompetenter Film so oder so geworden. Aber sagen wir mal so, ich hätte sie mal gerne so in dieser Größenordnung arbeiten sehen. Um einfach auch eine belastbare Aussage treffen zu können über ihr Talent als Regisseurin. Weil so habe ich nur das hier, Impulse, und ich glaube, es gibt noch zwei TV-Filme. Und Red Boy und Impulse, naja, mit Abstrichen geben, habe nur sehr bedingt Aufschluss darüber, ob sie eine wirklich gute Filmemacherin ist.
Ja, Impulse habe ich nicht gesehen, aber den muss ich mir auch noch mal anschauen. Würde mich mal interessieren,
wie der so ist. Theresa Russell spielt einen Undercover-Cop, die als Sexarbeiterin arbeitet und da Freier abfängt und andere Kriminelle und dann unfreiwillig in einen Mordkomplott reingerät. Also der ist, sagen wir mal, so stabiler, frühe 90er Erotik-Thriller-Kost. Ohne allzu viel Erotik, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber mit Jeff Fairhead im Rasenmäher, Mann.
Ah ja, okay, dann wird es natürlich interessanter, ja.
Haben wir noch was?
Ich glaube, viel mehr gibt es dann auch nicht zu sagen.
Es ist, das ist aber einfach nur eine persönliche Vorliebe. Wie gesagt, ich mag Garrett Graham, der hier ihren Bruder spielt. Ich habe den Namen leider vergessen. Ich glaube, einer heißt Omar,
Billy.
Aber
Billy, heißt Billy.
Genau. Spielt auch keine weitere Rolle, aber der spielt eben den Glamrocker in Phantom of the Paradise bei De Palma. Der spielt hier den, ich glaube, Ehemann von Julie Christie in Demon Seed, bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall einfach ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne sehe und der auch genau wie Nikki selber, also Sandra Locke selber, einfach mal dann komplett aus dem Film verschwindet für lange Zeit und glaube ich gar nicht wiederkommt, bis auf so ein paar kurze Momente so am Bildrand spät im Film. Aber
ja, ich habe Garrett Graham, Police Academy 6 ist er auch dabei, Parker Lewis hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Ne? Du hast am Anfang schon gesagt, es gibt viele Gesichter in dem Film, die man denkt, die kenne ich doch. Fällt mir der Name nicht ein, aber kenne ich aus diversen Filmen. Also auch dieser Sidney Lessig, der spielt Lee, der hat einer Vogel übers Kuckucksnest hat er mitgespielt. Ne?
Ah, ja.
Und Carrie und 1941, also sprich, oder der Larry Henkin haben wir ja auch schon gesagt, es sind so viele, oder auch am Ende gibt es ja noch ein paar Cameos auf dieser Party, da ist ja John Lovitz ganz kurz mal im Bild zu sehen und Bill Mayer, das ist ja auch, der ist ja auch recht bekannt. Also sprich, du hast viele bekannte Gesichter in dem Film, die du aber nicht direkt zuordnen kannst. Denkst, den kenne ich. So 80er-Jahre-Gesichter, so typisch. Ne? Und das freut mich dann. Da freue ich mich dann, die zu sehen. Also das war dann wieder was Positives, ja.
Ich bin dir sehr dankbar für den Filmwunsch. Auch über solche Filmwünsche. Das ist das. Weißt du, manche trifft es früher, manche trifft es später. Manche Menschen sind hier im Podcast 10, 20 Mal zu Gast und bringen nie eine Pflaume mit. Und dann gibt es eben Momente wie, ich weiß nicht, ganz früh in unserer gemeinsamen Podcast-Historie haben Daniel und ich Reefer Madness, das Musical, besprochen. Und ich glaube, das war schon Folge 3 oder 4, wo ich richtig sauer wurde, weil ich den schon so beschissen fand. Und das war ein Wunsch von Daniel. Oder Stefan Jung hat Pitch Black mitgebracht, mal vor ein paar Jahren, den ich gar nicht mag. Und er liebt den total. Und das ist, ich hatte jetzt Sorge, es kommt so ein Moment, wo du halt hier stehst, und ich den die Augen blicken muss via Zoom und dir sagen muss, sorry, dein Lieblingsfilm ist nicht mein Lieblingsfilm, aber ich bin erleichtert, dass es hier nicht eskaliert ist zwischen uns beiden.
Nee, Gottes Willen. Ich glaube, die einzige Meinungsverschiedenheit war über den Soundtrack. Ansonsten waren wir uns das relativ einig. Also von daher alles gut gemacht, ja.
Schade eigentlich, so ein bisschen Streit wäre auch mal nett gewesen.
Ja. Zumindest habe ich das Ganze versucht, ja nochmal aus der Brille des 12-jährigen Steffen und dir nochmal klar zu machen, was gerade diese Schlussszene, was die für einen Impact damals auf mich hatte. Und man kann es vielleicht auch nachvollziehen oder auch nicht, dass es so auf so einen 12-jährigen Heranwachsenden dann irgendwie doch emotional auch ein bisschen einen Einfluss hat, ja, genau.
Ja, und wie gesagt, ich habe ja meine Stiefmutter ist ein Alien genamedroppt. Das ist auch so ein Film. Ich glaube, der ist aus dem selben Jahr, 86 oder 87, sowas aus der Kante. Ich habe den als Kind 20, 30 Mal geguckt. Einfach, der war super. Der war total gut. Also ich weiß ja nicht, ob ich in so Schubladen wie der ist super und der ist weniger gut dachte, weil für mich war es überhaupt cool, irgendwas zu gucken.
Ja,
wenn
es
irgendein Fantasy-Element hat oder Sci-Fi-Element, war schon cool. Und ich glaube, mit Red Boy wäre es mir ähnlich gegangen, als ich 8, 9, 10 war.
Wir hatten ja nichts, genau.
Steffen, wo findet man dich online und offline, wenn du mal kurz berichten magst?
Online, denke ich mal, ist eine ganz gute Basis. Meine Website www.steffen-antron.com. Da ist eigentlich das Portal zu allen anderen Dingen, die ich so mache. Da findest du dann auch Social Media verlinkt und meine Blogartikel, wo ich so ein bisschen schwadroniere über meine Kindheit und Jugend. Meine Moderationsgeschichten findet man da, meine Auftritte als Barney Stinson-Double. Ich denke mal, die Homepage ist ein ganz guter Startpunkt, weil von da aus kann man mal ein bisschen rumgucken und welche Podcasts ich sonst noch so mache oder als Gast dort zu hören bin, das findet man da auch.
Steffen ist enorm umtriebig, kann ich schon mal für Leute spoilern, die sich noch nicht mit Steffens Website oder seinem Tun im realen Leben auseinandergesetzt haben. Hut ab dafür. Und unterstützt uns gerne unter patreon.com/Bahnhofskino, falls ihr ein paar Kreuzer übrig habt, ein paar Euro. Gerne dieses werbefreie, unabhängig produzierte Format unterstützen. Steffen, wir hören uns wieder, hoffentlich mutmaßlich zu einem besseren Film.
Ich schau mal, was ich noch so im Petto hab.
Ja, ich sag auf jeden Fall mal bis bald.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Red Boy. Halb Mensch, halb Ratte. Gejagt und verfolgt.